Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In Berlin, in dieser verrückten Hauptstadt an der Spree, ja, da gibt's eigentlich nichts, was es nicht gibt. Heute Nachmittag zum Beispiel könnten Sie mit dem Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung einen Spaziergang machen, auf dem Sie, Achtung, das geheime Leben der Nebelkrähen kennenlernen können. Aber was hat das mit Literatur zu tun? Das frage ich den Biologen und Autor, der diese Stadtführung leitet, Kurt Riechelmann. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, also erstmal, ich leite ihn nicht allein. Also leiten tut sie das Zentrum für Literaturforschung. Und dabei ist auch die Schriftstellerin Tabea Herzog.
Ihre Bescheidenheit ehrt sie. Sie gehen auf jeden Fall mit und haben viel zu erzählen über Krähen. Denn sie haben vor 10 Jahren ein Buchporträt geschrieben, genau über diese Vögel. Und ja, wie ich merke, haben Sie diese Rabenvögel seitdem nie ganz losgelassen. Warum Krähen? Was ist denn an denen so besonders?
Ja, also erstmal, dass sie immer schon da sind, wo man hinkommt, ganz egal wo. Also sagen wir mal, sie begleiten uns und waren schon vorher da.
Das machen Spatzen ja auch.
Ja, nicht mehr überall. Also in Berlin ja, in Freiburg auch noch. In München und London wird es schon schwieriger. Und in Paris ist es auch abgedriften. Also Spatzenpopulationen um zusammenbrechen, während das für Krähen so noch nicht gilt. Dann natürlich, weil sie groß sind, schwarz und sehr gut sichtbar. Also, und im Grunde genommen, ja, unsere Wahrnehmungsräume teilen. Also auch zeitlich.
Warum tragen die Krähen in Berlin eigentlich diesen Stresemann-Anzug in schwarz-grau? Sobald man nach Hannover kommt oder noch weiter westlich, sind die Krähen in der Regel rabenschwarz. Ne?
Ja, das ist vermutlich oder auch bestimmt schlicht eine Mutation. Und die Schwarzen und die Nebelkrähen hier wurden lange als eine Art zusammengefasst, die sich dann geografisch getrennt hat und heute aber auch wahrscheinlich vom Verhalten so getrennt hat, dass es schwierig wird, die schwarzen Krähen von München mit den schwarz-grauen von Berlin zu paaren.
Macht denn der Biologe eigentlich einen Unterschied zwischen Krähen und Raben oder sind das zwei verschiedene Wörter für die gleichen Tiere?
Ja, eigentlich sind es Synonyme, aber man kann, also es sind eh keine biologischen Begriffe, sondern Vulgärbegriffe, wie man das so schön sagt, und man kann sie synonym gebrauchen. Aber wenn man schon einen Unterschied will, dann sind Raben normalerweise die größeren, also größer als die Nebelkrähen.
Wenn ein Tier so laut ist, so intelligent ist, wie es immer heißt, wie eine Krähe, warum sieht sie dann nicht ein, dass sie ihr heiseres Krähe, Krähe besser nicht vor dem Aufstehen in die stille Morgenluft rausposaunt?
Ich glaube, das hat schlicht und einfach mit dem Lebensrhythmus zu tun und warum sollen sie den nach uns richten? Auch wenn es natürlich wahrscheinlich sehr viele Verhaltensweisen von Krähen mittlerweile gibt und auch von Lautäußerungen von Amseln zum Beispiel, die sich unseren Hörgewohnheiten anpassen.
Woran erkennen Sie das? Also was macht die Krähe, was sie vielleicht nicht machen würde, wenn Menschen nicht in der Nähe wären?
Puh, ja, das ist natürlich schwierig, weil ich schwer sagen kann, was Krähen machen, wenn Menschen nicht in der Nähe wären.
Aber es heißt ja immer, Krähen sind sehr intelligente Vögel, die sich auch, die uns beobachten und sich auch nach unserem Verhalten richten, ne?
Ja, natürlich. Da gibt es das schöne Beispiel des Walnussknackens, das zuerst oder des Nussknackens überhaupt, das Krähen zuerst in Tokio erfunden haben, indem sie eben so harte Nüsse, die sie nicht selber knacken können, an Ampeln vor wartende Autos geworfen haben und wenn sie weggefahren sind, das wieder aufgemacht haben. Und da dachte man zuerst, das hat eine Krähe erfunden, dann haben sie allen anderen nachgemacht. Dann tauchte dieses Verhalten aber in Kanada auf und mittlerweile gibt es das überall. Ich glaube, es gibt auch hier keinen städtischen oder stadtnahen Walnussbesitzer mehr, der nicht weiß, dass die Krähen irgendwie Nüsse klauen und mit Hilfe von anderen menschlichen Gegenständen knacken, weil sie das allein nicht können. Und nachdem das in Kanada auftauchte, hatte sich eben diese Abschau-These lernen durch Nachahmung erledigt. Und was der Grund ist, ist eine Form von Kombinatorik, die schon sehr, ja, sehr komplex ist, also auf sehr komplexe Wahrnehmung hindeutet. Also man sieht, da fahren Autos und man hat eine Nuss, die kann man nicht knacken. Und dann sieht man auch noch, dass die Autos halten und dann kombiniert man das. Und der Zeitraum, in dem das oder die Zeit, die das dauert, die kann man wahrscheinlich so auf 20 Jahre, also wenn Krähe 20 Jahre lang in Städten leben, oder dann sind sie irgendwann auf diese Idee gekommen. Und das ist schon eine Form von Kombinatorik, die sehr viel Komplexität hat. Also
heute spaziert Kurt Riechelmann mit Krähenfans durch Berlin und zeigt ihnen, was Krähen so erzählen. Herr Riechelmann, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank Ihnen.